Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max und heute ist wieder Zeit für eine neue Monatsvorschau. Das heißt, wir geben euch einen Überblick über die spannendsten Neuheiten, die es im September bei Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max und so weiter und Co. Zu streamen gibt. Genau, die stelle ich natürlich nicht alleine vor, sondern habe hier im Podcast-Studio an meiner Seite meine liebe Kollegin Esther.
Überraschung, ich bin mal wieder da.
Ja, ich habe eine Überraschung für dich,
ja.
Weil wir es nämlich schon lange nicht mehr gemacht haben, stelle ich dir jetzt ganz unvorbereitet eine Quizfrage.
Oje, oje, oje.
Was glaubst du denn, welche der im August neu gestarteten Serien, die wir hier im Podcast vorgestellt haben, falls du dich überhaupt noch an sie erinnerst, hat bei Moviepilot die beste Community-Bewertung bekommen?
Ich hoffe einfach mal Lanterns.
Ganz falsch.
Oh, ganz falsch,
ja,
okay.
Ich glaube, die hat eine 5, irgendwas.
Das kann auch nicht wahr sein, die ist richtig gut.
Ja. genau, schämt euch. Bewertet Lanterns besser. Nee, die beste Bewertung hat tatsächlich Tiptoe, die Miniserie von Russell T. Davis.
Die steht mir noch auf der Liste, da habe ich gesagt, ich warte, bis alle Folgen draus sind, aber jetzt ist der August auch schon wieder durch, deswegen gucke ich die wahrscheinlich erst im September.
Ah.
Ja, aber gut, ist ja eine schöne Bestätigung, dass man die noch schauen sollte anscheinend.
Ganz genau, und die zweitbeste Bewertung hat überraschenderweise Sterling Point, die Young Adult Serie bei Amazon mit einer 7,1.
Die habe ich tatsächlich geschaut. Also ob es eine 7,1 rechtfertigt, kann man darüber diskutieren. Ich habe es jetzt nicht bereut, sie geschaut zu haben, aber ich glaube, mein Leben wäre auch nicht ärmer, wenn ich es weggelassen hätte.
Und die schlechteste Bewertung, ja. Die hat The Shards.
Da habe ich gar nicht erst reingeschaut. Mhm. Nach meiner, ich kann nicht mehr Ryan Murphy gucken, Phase und Patricks
Fassungslosem. Ja. Hört euch nochmal Patricks Fassungslosigkeit eines Buchfans an. Genau, und damit würde ich sagen, lass uns in den Herbst jetzt aber starten.
Let's go.
Ja, der Herbst nähert sich langsam und damit auch die Jahreszeit, in der wir bei Regen und Kälte wieder guten Gewissens zu Hause vor dem Fernseher sitzen dürfen.
Endlich, Max, deine Jahreszeit.
Endlich ohne schlechtes Gewissen. Genau, weil im September startet auch unfassbar viel. Die Streamer und TV-Sender wissen auch, dass Herbst beginnt. In den USA startet auch die jährliche Herbst-Season wieder.
Also da, wo noch richtig Sachen im TV kommen zu einem bestimmten Datum, wisst ihr damals noch, wo man einschalten musste zu einer bestimmten Uhrzeit.
Immer Grey's Anatomy, neue Folgen im September. Weißt du Bescheid, Esther, ne?
Ich weiß noch gar nicht, wann es wieder losgeht, siehst du. Aber ich werde bestimmt gucken.
Genau, und wir haben das alles mal für euch gefiltert und haben euch wieder 15 neue Serien und Staffeln rausgesucht, die im September in Deutschland an den Start gehen, also nicht die US-Starts, sonst wäre es noch schwieriger für uns gewesen, es sind
das
noch
stimmt.
Ein paar mehr.
Also noch nicht Grey's Anatomy.
Noch nicht, genau, und das sind alles Serien, die unserer Meinung nach besonders interessant oder vormerkenswert sein könnten. Und die 15 Neustarts stellen wir euch gleich der Reihe nach vor und das Ganze wie immer chronologisch und spoilerfrei. Und ihr müsst nicht mitschreiben, in den Shownotes findet ihr dann auch nochmal eine Übersicht mit allen vorgestellten Serien und wo ihr sie streamen könnt, wann ihr sie streamen könnt. Und ein Hinweis noch vorweg, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist leider noch nicht bekannt, wie es denn jetzt um die 13. Staffel von American Horror Story steht. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, beziehungsweise in Deutschland bei Disney+. In den USA startet sie nämlich jetzt im September bei FX und Hulu. Aber es ist noch nicht bekannt, ob sie jetzt auch wirklich in Deutschland kommt. Also in der Liste der September-Starts von Disney+ war sie bisher nicht mit drin. Ich hoffe ja, dass sie spätestens im Oktober startet, weil dann ist auch 15-jähriges Jubiläum.
Wann im September startet sie? Weißt du das aus dem Kopf in den USA?
Ich glaube eher 24. Ende? Also Richtung Ende.
Okay,
eher so,
okay,
ja.
Dann. Also wir versuchen
es, auch noch eine Überraschung.
Wir wünschen es uns sehr zeitnah, genau. Entweder kommt es dann kurzfristig doch sehr zeitnah oder eine Woche später vielleicht. Das würde mir auch schon reichen.
Wir schauen mal. So, und bevor wir jetzt direkt in die September-Starts eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV und Paramount Plus. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Esther, jetzt legen wir aber los mit dem September. Und ich weiß schon, du bist ganz hibbelig und vorfreudig auf diese Serie.
Ich bin so hibbelig und vorfreudig auf den 3. September. Da startet nämlich die zweite Staffel von Chad Powers bei Disney Plus. Meiner Meinung nach schon die beste Serie diesen Monat. Wir können danach eigentlich Schluss machen mit diesem Podcast. Oh. Mein Humorzentrum hat diese Comedy-Serie total getroffen letztes Jahr. Ich habe sie schon mehrfach geschaut.
Mehrfach.
Ich bin gerade wieder mittendrin, um mich nochmal einzuschwören auf die zweite Staffel. Ja, ich liebe es einfach. Die macht mich irgendwie glücklich. Ich kann es gar nicht so richtig den Finger drauf legen, wieso. Ich versuche es aber natürlich mal, warum sie so toll ist, warum auch ihr sie schauen sollte. Sie ist leider ein bisschen untergegangen. Letztes Jahr hatte ich den Eindruck. Erschaffen wurde sie vom Schauspieler Glenn Powell, den kennt ihr wahrscheinlich aus Running Man oder Top Gun Maverick, zusammen mit Michael Waldron, der so tolle Serien wie Loki gemacht hat oder Heels. Mhm. Und da hat er jetzt eine neue Sportserie rausgebracht zu Football. Und Football ist überhaupt nicht mein Ding, also ich kenne keine Regel davon, was man beachten muss. Ich weiß vielleicht noch, was ein Touchdown ist und das war's. Aber jetzt schmeißt uns diese Serie, Chad Powers, in ein Szenario, wo wir dem in Ungnade gefallenen, sehr arroganten Footballspieler Russ Holiday folgen, der sich mit seiner Arroganz auch so ein bisschen selbst ins Ausgespielt hat, nicht mehr in einem Team irgendwo ist. Und der wittert jetzt aber seine Chance, durch ein offenes Spielercasting in einem College-Team dann wieder einzusteigen in den Sport. Bei den South Georgia Catfish, schon allein der Name sollte euch sagen, da wird eine gewisse Identitätsverdrehung stattfinden. Da verkleidet er nämlich sich als sogenannter Chad Powers mit Perücke, falschen Zähnen und großer Nase, um nicht wiedererkannt zu werden.
Weil sein Vater ist, glaube ich, so Hollywood-Maskenbildner.
Genau, der ist Hollywood-Maskenbildner bei Michael Bay oder so, genau. Und er schafft es dann tatsächlich ins Team, könnte da zum Starspieler aufsteigen, muss aber auch mit dieser neuen Persönlichkeit natürlich erstmal klarkommen, die er da erschaffen hat. Und die Finanza ist vielleicht erst seine eigene und wird dabei unterstützt vom Team-Maskottchen, das ihm da so beim Ver- und Entkleiden hilft. Und dann nähert er sich auch noch der Tochter des Coaches an, dem Assistant Coach, Ricky ist ihr Name. Und da gibt's einfach sehr viele lustige Situationen, wie fast seine falsche Identität auffliegt immer wieder im Verlauf der ersten Staffel. Und am Ende der Staffel, ohne zu viel zu verraten, findet eine wichtige Person tatsächlich heraus, wer er ist. Und damit fiebere ich jetzt schon fast ein Jahr sozusagen dem entgegen, was jetzt als nächstes kommt. Und bin sehr gespannt, wie die Serie damit umgeht. In Staffel 1 waren das auch so sechs, meistens 30 bis 40-minütige Folgen, die viel zu schnell weggeguckt werden. Und das ist jetzt in Staffel 2 wieder genauso. Also sehr ein kurzes, knackiges Format. Glenn Powell hat ja ein Faible dafür, sich zu verkleiden, seit Killer Romans oder Running Man oder anderen Rollen. Und die anderen, die damit spielen, sind einfach großartig. Also Steve Zahn als Coach ist toll oder Toby Huss liebe ich ja seit Hold and Catch Fire als der Vater. Der wird jetzt wohl auch eine größere Rolle in der zweiten Staffel haben, wo er sich auch mal verkleiden darf. Oh. Sagt zumindest der Trailer. Und ja, ich finde es einfach eine wundervolle Serie, die mir immer gute Laune macht und trotzdem noch so einen emotionalen Unterbau mitbringt, dass man unter der ganzen Blödelei trotzdem irgendwie auch dieses schlagende Herz der Serie spürt. Und deswegen freue ich mich riesig auf die 6 neuen Folgen, die ab dem 3. September alle gleichzeitig zu Disney Plus kommen.
Ui, also steht für dich ein Binge bevor.
Genau.
Mal gucken, ob er sich dann auch Dead Powers nennt, wenn sich der Vater verkleidet.
Oh ja, ja.
So, dann mache ich weiter mit dem 6. September. Da kommt eine neue Serie, deren Titel euch vielleicht bekannt vorkommt. Sie heißt Eine Geschichte aus zwei Städten. Einerseits kommt es vielleicht euch vielleicht bekannt vor, weil wir die Serie schon in unserer Vorschau auf die Highlights bis Ende des Jahres vorgestellt haben.
Oder ihr habt gewisse Literaturkenntnisse von Charles Dickens.
Oder ihr kennt sie noch aus dem Schulunterricht vielleicht. Genau, es handelt sich um eine Serienadaption des Charles Dickens Roman Eine Geschichte aus zwei Städten, beziehungsweise A Tale of Two Cities. Und das Ganze ist eine vierteilige Historiendrama-Miniserie mit Kit Harington in einer der Hauptrollen, der jetzt gerade auch ganz frisch als neuer Gilderoy Lockhart
in der Harry Potter Serie Staffel 2 besetzt wurde, ja.
Genau, aber worum geht es hier, falls ihr in der Schule nicht aufgepasst habt?
Ich hatte das nicht in der Schule, Max. Ich glaube, nicht jeder hat diesen Stoff durchgenommen, wenn man jetzt nicht in England lebt.
Genau, worum geht's? Wir befinden uns im London des Jahres 1782. Es herrscht Krieg zwischen Großbritannien und Frankreich und vor diesem Hintergrund gerät das Leben einer jungen Frau namens Lucy Manette plötzlich aus den Fugen, als sie die Nachricht bekommt, dass ihr seit 20 Jahren totgeglaubter Vater womöglich noch am Leben sein könnte. Und überbracht wurde ihr diese Botschaft von dem französischen Immigranten Charles Darnay, der jedoch direkt verhaftet wird wegen Hochverrats und angeklagt wird.
Ist der dann Charles, wenn der Franzose ist?
Charles Darnay, bestimmt, bestimmt. aber sie braucht Antworten und will wissen, was hat es jetzt damit auf sich, ob ihr Vater noch lebt. Und um dieser Spur nachgehen zu können, braucht sie natürlich auch den Übermittler der Botschaft, den sie jetzt aus dem Gefängnis holen möchte. Und dafür wendet sie sich an den cleveren Anwalt Sidney Carton. Das ist der von Kit Harington, genau, der zufälligerweise Charles zum Verwechseln ähnlich sieht, was eine große Hilfe im Verlauf des Prozesses sein könnte. Und während dieser Begegnung dieser drei Menschen entwickeln sich starke Gefühle natürlich zwischen allen. Und während sie dann die Entscheidung treffen muss, wem dieser gleichaussehenden, aber charakterlich gegensätzlichen Männer ihr Herz gehört, können die beiden Männer natürlich ihrem verbundenen Schicksal nicht mehr entfliehen. Und das Ganze ist dann so eine epische Geschichte zwischen London und Paris. Das sind dann die zwei Städte aus dem Titel. Mhm. Genau, also für Fans historischer Stoffe und Kostümdramen ist das, glaube ich, ein Must-Watch.
Ich denke doch auch. Also ich habe zumindest mir auf die Liste gesetzt und gedacht, auch 4 Folgen, das schaut man ja schnell weg.
Genau, das ist der nächste Grund, das sind nur 4 Folgen. Und los geht es am 6. September beim Amazon-Channel MGM Plus mit der ersten Folge und die restlichen erscheinen dann wöchentlich. Und falls ihr MGM Plus nicht habt, das sind wahrscheinlich die meisten, aber ein Prime-Abo, in den meisten Fällen gibt es immer auch jeweils die erste Folge neuer MGM-Serien auch nochmal bei Prime kostenlos zum Reinschnuppern.
Ja, das ist doch gut. Dann kann man entscheiden, ob einen das interessiert.
Genau. Und wir bleiben jetzt beim Amazon-Abo.
Ja, es wird aber lustiger.
Auch 4 Folgen
tatsächlich. Am 10. September kommt eine neue LOL-Serie, LOL Next, zu uns. Last One Laughing ist ja mittlerweile, würde ich sagen, bekannt, so ja. Nach dem Prinzip. Es gibt schon 7 Staffeln. Ich schaue es immer gern, wenn die Comedians da in einen Raum für 6 Stunden gesperrt werden und versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und dabei selbst nicht zu lachen.
Und hast du dich jemals schon mal gefragt, was würde passieren, wenn sie nur 4 Stunden eingesperrt sind?
Nein, das habe ich mich tatsächlich nicht gefragt, aber das finde ich jetzt heraus mit diesen neuen 4 Folgen. Es gab in der Vergangenheit ja schon Halloween-Specials und Christmas-Specials, aber die waren natürlich alle so in diese Bully-Show mit eingegliedert, wo er weiterhin Moderator blieb und die anderen sich da ausnocken mussten. Und jetzt, nachdem schon gefühlt 40 internationale Versionen dieser Show, ich habe mal nachgezählt, die ja ursprünglich mit dem japanischen Format Documental anfing, überall weltweit veröffentlicht wurden, gibt es ein erstes richtiges Spin-off in Deutschland. Mhm. Also einen Ableger, der zwar nach einem sehr ähnlichen Prinzip funktioniert, aber diesmal nicht von Bully moderiert wird, sondern von Hazel Brugger. Die kennt man wahrscheinlich, wenn man LOL geschaut hat, schon. Die war ja mehrfach zu Gast. Und das Konzept von LOL Next ist jetzt, dass einfach die nächste Generation lustiger Menschen da präsentiert oder herangezogen werden soll. Und das sind vor allem Internetpersönlichkeiten. Also das ist so, die müssen im Internet quasi bekannt
Content
sein.
Content-Creator.
Ja, beziehungsweise Comedy-Creator, wie bei der Veranstaltung gesagt wurde, wo ich letztens zu Gast war, um die ersten 2 Folgen zu schauen. Das ist da anscheinend auch ein Unterschied, obwohl die sich alle mal mehr oder weniger als Comedy definieren würden. Und ich lese einfach mal die 10 Namen vor, falls ihr jemanden davon kennt oder in eurem TikTok-Feed habt oder so. Ich muss zugeben, ich kannte die davor alle nicht so, höchstens mal einen so vom oder zwei vom Namen her, aber wir wollen die euch nicht vorenthalten. Und zwar sind 10 dabei und das sind Aditoro, Alina Bock, Fresh Torge, Helge Mark, Laura Larsson, Maria Ziffi, Marti Fischer, Paul-Luca Fischer, Phil Laude und Selfie Sandra.
Mhm.
Wen kennst du davon?
Na, Fresh Torge ist ja auch schon mal auch so ein YouTube-Urgestein,
yeah.
Und Phil Laude natürlich auch von Waititi.
Mhm.
Also das sind schon keine Newcomer mehr, glaube ich.
Ja, da haben sie schon so ein paar berühmtere Namen auch mit reingehauen. Also, aber jemand wie ich, die nicht so viel im Influencer-Game unterwegs ist.
Ich habe es ja auch gesehen und die meisten davon habe ich auch das erste Mal gesehen.
Ja, aber das ist ja schön, weil man halt in so einer Show jetzt nochmal Leute neu entdecken kann, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte.
Genau.
Genau, das ist ja das Prinzip und ja, frische Gesichter, frische Stimmen. Ich fand's auch, bei mir hat es den Effekt, dass ich die irgendwie auch alle als ein bisschen nahbarer empfand, weil sie halt eher in so eine Show reingehen wie ich. Also da hatte ich zumindest den Eindruck, dass es jetzt nicht schon irgendwelche gestandenen Stars sind, die genau wissen, wie sie sich in einem bestimmten Kontext da verhalten müssen, sondern eher so, den rutscht dann halt auch mal irgendwas raus, wo sie einen sehr dummen Patzer machen und dann sich selbst ins Auskegeln. Aber ja, nee, also überraschende Nachahmer und Kunsttalente konnte ich in den ersten 2 Folgen schon entdecken. Und die wichtigsten neuen Regeln, die jetzt sind, du hast es schon erwähnt, sind, dass die in nur 4 Stunden eingesperrt werden, also nur 4 Folgen insgesamt zu diesem Format existieren und dass man schon nach einem Lacher rausfliegt. Vorher war es ja immer so...
Sudden Death.
Genau, vorher ist ja so, man darf sich einen Patzer erlauben, aber diesmal ist gleich, wer schmunzelt, ist sofort raus.
Mhm.
Und ja, da gibt's natürlich wieder neue, sehr lustige Gastauftritte. Freut euch auf Folge 1, da musste ich so wirklich sehr lachen.
Sieht man schon im Trailer.
Sieht
sogar.
Man schon im Trailer. Wenn ihr schon gespoilert werden wollt, schaut euch mal den LOL Next Trailer an, wer da vorbeischaut, um
eure liebste Fernseh-Chaya ist
junge,
dabei.
Die junge Generation zum Lachen zu bringen. Und ja, da gibt's dann halt so unvorhergesehene Fails, Leute, die Eindruck schinden, die ich vorher nicht kannte, aber ich denke, interessant. Und ich habe nicht alles verstanden, aber weil ich einfach so gewisse Insider den vielleicht nicht kenne, aber die Show bemüht sich dann auch für diejenigen wie mich, die da reinschauen, auch in so in kurzen Interviewschnipsel oder so zu erklären, was hat es jetzt damit auf sich, dass da einer von Waititi zu sehen ist und was ist Waititi überhaupt?
Was ist Waititi überhaupt?
Genau, also da gibt's so ein paar Internet-Trends, die glaube ich, worüber die jüngeren Einschaltenden wahrscheinlich sofort sagen werden, kenne ich und die anderen sagen, hey.
Ja.
Und ja, ich freue mich jetzt auch noch auf die letzten 2 Folgen, mir die anzugucken, was dabei rauskommt bei LOL Next. Alle 4 am 10. September draußen.
Bin sehr gespannt, wie es ankommt. Ich finde, es hat auch einen anderen Vibe als das
ja,
normale
durchaus,
LOL. Es,
durchaus.
Es wirkt ein bisschen hyperaktiver teilweise.
Bin ich auch gespannt, ob da dieselbe Zuschauerschaft dann zuschaltet. Das ist ja beim Spin-Off eigentlich immer die Hoffnung, dass da die Leute zurückkommen, aber gleichzeitig auch vielleicht auch neue gewonnen werden, wo halt jemand, der durch TikTok scrollt, sagt, nee, dieses alte Format schaue ich nicht, aber das neue vielleicht? Mal schauen.
Und wie viele Content-Creator tolle Synchronstimmen nachmachen können,
ja,
habe ich gelernt.
Ja, das ist so krass, oder? Diese Nachahmer, das fand ich toll.
Das machen wir jetzt aber nicht. Ich gehe einfach zur nächsten Serie.
Mach das.
Auch am 10. September, da ist ein großes Event in der ARD-Mediathek erstmal, und zwar das große Finale von Babylon Berlin. Die 5. Staffel, eine der besten und größten deutschen Serien, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
Zumindest auch sehr bekannt im Ausland, ja.
Ja, und viele hatten es vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt das Finale kommt. Weil
dass überhaupt noch eine Staffel kommt.
Genau, das ist nämlich schon wieder 4 Jahre her, dass Staffel 4 zu sehen war. Und warum das so lange gedauert hat, es liegt unter anderem daran, dass Sky, die Serie ja zusammen mit der ARD produziert haben oder gestemmt haben, sich aus der Produktion deutscher fiktionaler Originale komplett zurückgezogen hat. Deswegen musste die ARD nun im Alleingang erstmal diese finale Staffel auf die Beine stellen. Und das hat anscheinend ein bisschen gedauert. Und die Serie basiert ja auf den Roman von Volker Kutscher. Und das finde ich interessant, weil Staffel 5 basiert lose auf dem Roman Märzgefallene. Das ist allerdings erst der 5. Band der Gerion-Rath-Reihe, die 11 Bücher umfasst, aber mittlerweile.
Dann irgendwann Schluss gemacht.
Genau, sprich, die Serie endet weitaus früher als die Vorlage.
Okay.
Erinnert mich ein bisschen an
Expanse.
The Expanse, fiel mir gerade nicht ein, der Name, genau. Ich würde jetzt aber nicht sagen, Babylon Berlin und Expanse sind sonst anderweitig sonst irgendwie vergleichbar. Aber worum geht es? Also, die fünfte und letzte Staffel, die bildet einen Zeitraum von wenigen Wochen ab, was ganz interessant ist. Sie beginnt mit Hitlers Machtergreifung bzw. Ernennung zum Reichskanzler im Januar 1933 und endet mit dem Reichstagsbrand im Februar 1933.
Es verspricht ein düsteres Ende, würde ich sagen, für diese Serie.
Ganz genau. Und mittendrin ermittelt Kommissarin Charlotte Ritter in einem brisanten Fall, der direkt mit Adolf Hitler mit seiner Vergangenheit in Zusammenhang steht. Denn im Jahr 1918 wurde ein etwas jüngerer Hitler vom Psychiater Dr. Forster aufgrund einer mutmaßlichen Erblindung durch einen Gasangriff in einem Lazarett behandelt. Und die wahren Umstände dieser Behandlung und Wunderheilung könnten jedoch den Ruf des Reichskanzlers massiv schaden. Mhm. Und Charlotte Ritter ist also davon überzeugt, dass Nationalsozialisten den Arzt sowie Patienten, die damals im Lazarett behandelt wurden, aus dem Weg schaffen wollen, um die Wahrheit über Hitlers Krankengeschichte zu vertuschen. Und für die Berliner Kommissarin beginnt daraufhin die Suche nach einer verschwundenen Krankenakte und auch Gerion Rath, der ebenfalls spurlos verschwunden zu sein scheint. Und das ist dann nur einer von mehreren Handlungssträngen, die schließlich in einem explosiven Finale münden.
Das klingt, als wenn du es schon geschaut hättest.
Ja, ja. Erstmal alle 8 Folgen gibt es am 10. September in der ARD-Mediathek und im TV dann mit jeweils 4 Folgen am 19. und 25. September im 1. Ich habe es schon gesehen.
Eine Frage, taucht Hitler auf?
Ja.
Oh, diesmal wirklich, okay.
Ja, er ist ein Charakter in der Serie.
Okay.
Genau, und das war auf jeden Fall erstmal ein bisschen irritierend, die 5. finale Staffel, weil die Serie nochmal einen ganz anderen Vibe hat.
Das glaube ich, ja.
Ja, einerseits fühlt sich das Erzähltempo ganz anders an, viel flotter, weil es auch nur 8 Folgen sind, sonst waren es ja mehr.
Ich weiß schon gar nicht mehr, ja, es war mal eine Menge.
Ja, ja. Und natürlich ist auch die Stimmung, hast du schon gesagt, weitaus düsterer, was diesem zeitlichen Umfeld der Story natürlich geschuldet ist. Also ausgelassene Partys gibt es jetzt weniger, wenn Berlin mit jedem weiteren
Die goldenen 20er sind vorbei, Max. Ja.
Also jeden Tag ist die Diktatur weiter da und der Faschismus breitet sich in allen Lebensbereichen aus. Aber alles in allem finde ich die Staffel richtig, richtig gut. Sie macht einige spannende Themen auf, wie unter anderem so ein Blick auf die queere Community Berlins 1933, so in den letzten Tagen, bevor dann alles zusammenfällt. Und mir flossen auch einige Tränen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern.
Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe die anderen 4 Staffeln auch sehr gern geschaut. Für mich wär noch eine wichtige Frage, wenn jetzt Staffel 5 endet, fühlt sich das auch wie ein Ende an für die Serie?
Ja.
Okay.
Ja. Also es ist weniger das Ende, also es gibt ja diese Buchreihe über Gerion Rath, es ist jetzt weniger die von den Charakteren groß das Ende, sondern halt eher, die Serie heißt ja auch Babylon Berlin und das ist das Ende einer Ära für Berlin.
Ja, nee, das finde ich gut, das gefällt mir.
Da ist die Stadt tot.
Ja.
Sorry.
Und schön, dass sie jetzt auch direkt in die ARD-Mediathek kommt, weil dann mussten wir nicht wieder, sonst mussten wir immer warten, wenn man keinen Sky hatte, dass man erstmal dann im Öffentlich-Rechtlichen das gucken durfte.
Ja.
Okay, 10. September ist im Kalender angestrichen. Kriminell geil, weiter geht's aber trotzdem. Am 15. September kommt Agatha Christie's Kurz vor Mitternacht, das ist der vollständige Titel, du musst das Agatha Christie davor schreiben, zu AXN White, beziehungsweise ihr habt auch noch andere Möglichkeiten, das zu schauen, erkläre ich am Ende noch kurz. Und für Krimi-Fans von The Whodunits und neuen natürlich Agatha Christie-Verfilmung ist das wahrscheinlich ein Must-See. Ich habe es mir zumindest gleich auf die Liste gesetzt. Im Englischen trägt die Serie den Titel Toward Zero. Das bezieht sich wohl, habe ich versucht zu recherchieren, auf den Nullpunkt, an dem ein Mord seinen Ursprung nimmt. Also noch nicht, wann der Mord passiert, sondern wann der Täter den Entschluss fasst zum Mord. Mhm. So, wenn ich das richtig verstanden habe.
Kurz vor Mitternacht vielleicht.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das wirklich so. Und diese Serie entstand nach einem gleichnamigen Buch, natürlich von Agatha Christie, der 1944 rauskam. Das war ihr 34. Roman. Und ist auch bekannt als Dead Meat oder Company nee, warte mal, Dead, nee, Dot, Meat and Company oder Collins Crime Club. Das ist immer so, die ganzen Agatha Christie-Geschichten, die erscheinen auf der Welt irgendwie in unterschiedlichsten Titelvarianten und dann weiß man gar nicht, was gemeint ist. Wir einigen uns einfach auf kurz nach vor Mitternacht. Und bei uns war das ja so, Anfang des Jahres kam ja Seven Dias zu Netflix. War für mich ein ziemlicher Reinfall, wenn man so Agatha Christie-Sachen anguckt. Ich hoffe, zumindest sie wurde nicht verlängert. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf.
Das ist ja auch, ist nicht abgeschlossen.
War so auch Miniserie, auch drei Teile Murder Mystery, genau. Genau, und jetzt kommt aber eine dreiteilige Murder Mystery von BritBox, also das ist ja der britische BBC-Streaming-Dienst zu uns. Der kam, glaube ich, letztes Jahr schon in Großbritannien raus, jetzt bei uns. Und es geht um einen kürzlich geschiedenen britischen Tennisspieler namens Neville Strange, keine Verwandtschaft zu Dr. Strange, der Urlaub macht an der Küste Südenglands bei seiner adligen Tante in den 1930ern und da passieren Dinge. Mhm. Ist immer so typisch, man kann ja gar nicht so viel zur Handlung sagen, weil es eher so ist, eine Gruppe von Leuten kommt zusammen und dann entfalten.
Dann gibt's einen Mord?
Genau, oder dann entfalten sich Dinge. Adaptiert wurde das Ganze von Rachel Bennett, die hat zum Beispiel auch das Drehbuch zu Bellamy mit Robert Pattinson, falls dich daran noch erinnerst, geschrieben, also auch so ein Historien-Ding. Oder auch bei Ripper Street ein paar Folgen mitgeschrieben. Und ich finde es vor allem spannend, weil diese Serie sehr hochkarätig besetzt ist. Mhm. Zum Beispiel mit Oliver Jackson Cohen, den ihr hoffentlich kennt, wenn ihr Spuk in Hill House gesehen habt. Oder als eine der wenigen Menschen, so wie ich, Tarsim Singh's Emerald City, wo er die Scarecrow gespielt hat. Oder auch Invisible Man war er im Kino dann mal kurz zu sehen. Der spielt diese Hauptfigur Oliver. Dann haben wir noch Lady Tressalian. Tressalian, ich kann es nicht aussprechen, gespielt von Angelica Houston, natürlich aus Hexen, Hexen oder Addams Family bekannt. Habe ich auch lange nicht gesehen, habe ich mich gefreut, mal wieder sie in einer Rolle zu haben. Und Matthew Rhys haben wir natürlich hoffentlich alle dieses Jahr schon gehypt in Widow's Bay oder kennt ihr aus The Americans. Der spielt dann den Inspektor Leach, der ermittelt. Auch ein schöner Name, Leach, der Blutegel, der da rumkraucht. Und vielleicht kennt ihr auch noch Jack Farthing aus Poldark oder Clark Peters aus The Wire. Du, Max, wo du jetzt The Wire aufgeholt hast, kennst doch bestimmt Clark Peters.
Ja.
Sehr gut. Genau. Und wenn ihr das jetzt gucken wollt, weil ihr denkt, ach ja, so Krimi-Sachen, Whodunits gucke ich eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, es läuft bei AXN White. Das ist ein Dienst oder ein Sender, den kennt ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr damals, wie ich, Yellowstone geguckt habt, bevor es bei irgendwelchen anderen Streamern zu Deutschland kam. Da war das da exklusiv zu sehen.
PayTV.
Genau. Kann man als Amazon Prime Channel dazu buchen, gibt's wie immer natürlich auch so ein Probeabo. Oder ihr habt die Folgen dann auch gleichzeitig in den Mediatheken von AXN, die dann wiederum mit Vodafone, Magenta TV und Sky Wow verbandelt sind. Also da müsste das dann auch auftauchen, wenn ihr das abonniert habt. Genau. Und weil es nur drei Folgen sind, kommen die, glaube ich, alle auf einmal. Könnt ihr also den Krimi ganz durchgucken in einem Rutsch.
Am besten kurz vor Mitternacht.
Oh, Max. Sehr schön.
So, und jetzt machen wir aber einen kleinen Zeitsprung.
Ja, jetzt mal springen wir in die Zukunft. Wir waren ja vorhin schon in Berlin unterwegs. Wir kehren nach Berlin zurück. Es ist halt unsere Heimat hier, ne? Und zwar City of Blood startet bei Disney Plus am 16. am 16. September. Und wenn ihr deutsche Genre-Unterhaltung wie ich immer mal auschecken wollt, wenn ihr denkt, oh ja, mal was nicht Historisches oder Dramatisches, also Dramatisches auch, aber dann seid ihr hier richtig, denn es ist gleichzeitig, würde ich sagen, eine Science-Fiction-Dystopie, eine Fantasy-Serie und ein Polit-Thriller, was mich erstaunt hat, als ich schon mal reingucken konnte.
Es ist alles außer Krimi.
immerhin. Und natürlich eine deutsche Disney-Plus-Produktion ist auch mal wieder schön zu sehen, was sozusagen ein großer Streamer für den deutschen Markt produziert. Es basiert lose auf der Graphic Novel Berlin Noir, ein Wort, von Reinhard Kleist und Tobias O. Meissner. Und ja, die Titelstadt ist logischerweise Berlin, aber wir befinden uns bei City of Blood in einer düsteren Zukunft. Der Klimawandel hat nämlich durchaus für Veränderungen gesorgt in dieser Zeit schon. Also das 41 Grad im Schatten herrschen ist da ein Normalzustand quasi geworden.
Das war diesen Sommer eigentlich auch schon.
Könnt ihr euch schon mal einfühlen, aber so dauerhaft, Max.
Aber die Spree war nie ausgetrocknet.
Das stimmt. Da gibt's dann so Bilder, wo man so einen sandigen Streifen durch die Stadt sieht. Und gleichzeitig ist dann auch die Wirtschaft zusammengebrochen. Das heißt, Deutschland, wie wir es kennen, existiert eigentlich gar nicht mehr, sondern wir haben jetzt viele Kleinstaaten. Also im Prinzip wie vor der deutschen Vereinigung. Und Berlin ist eine Republik. Wir haben die Republik Berlin, da spielt unsere Serie. Und da ist nicht nur, sind nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Stimmung am Siedepunkt. Die Reichen leben nämlich unter einem Klimadom. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein gewaltiges Gewächshaus, was irgendwo von der Gedächtniskirche bis, ich weiß nicht, wie sie das von der Location erklären, bis zum Dahlem Botanischen Garten reicht. Da gibt es einfach eine Einstellung, wo ich dachte, wie kann das sein, dass die jetzt von da darüber guckt zur Gedächtniskirche? Das gibt's,
so groß war der nicht.
Nee. Aber auf jeden Fall ist ein großer Teil der Stadt davon abgedeckt und auch damit geschützt. Da gibt's also Grünflächen, da gibt's schöne, angenehme Temperaturen, wo man sich aufhalten kann. Man ist geschützt vor den Sonnenstrahlen, die auch gefährlich sind, wenn man sich da wahrscheinlich zu lange drunter aufhält.
Und man ist geschützt vor den Lootern und dem Pöbel.
Genau, die da außerhalb leben müssen und sich irgendwie durchschlagen, zum Beispiel mit Bluthandel, was ein Ding ist in der Zukunft. Da wird mit Blut gehandelt. Man fragt sich am Anfang, wieso? Aber wir lernen die Stadt vor allem aus zwei Perspektiven kennen, nämlich von den zwei Schwestern Bea und Phoebe, die vor 15 Jahren dramatisch getrennt wurden. Eigentlich haben beide auf der Straße gelebt, aber nach einem Unfall landet dann Bea mit ihrer Erkrankung, die sie daraufhin bekommen hat, bei den Reichen, sage ich mal. Bei einer Politikerin als Tochter wird sie adoptiert und ihre ältere Schwester Phoebe muss sich weiterhin auf der Straße durchschlagen. Und wenn ich das so erzähle, denke ich, es klingt irgendwie so ein bisschen wie Arcane, oder? Die eine Schwester ist aus der Unterstadt und die andere ist aus der Oberstadt.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, einen florierenden Bluthandel haben wir in Berlin. Da können sich dann quasi auch die Armen ein paar Einkünfte verschaffen, einfach indem sie ihr Blut spenden. Ist aber natürlich verboten und das Dealen auch. Genau das tut aber die Phoebe, um sich über Wasser zu halten. Und dann gibt es noch diverse organisierte Verbrechensclans und wie wir herausfinden, das ist eigentlich auch schon die Prämisse der Serie, deshalb verrate ich das hier, hausen Vampire in der Stadt. Da kommt dann vielleicht auch der Bluthandel irgendwie ins Spiel, dass man das versteht, wo das herkommt. Und da passieren Ereignisse, die dann den Status quo vielleicht in Frage stellen in dieser dystopischen Bubble von Berlin.
Und das inmitten eines politischen Wahlkampfes.
Genau, so ist es richtig. Erschaffen wurde das Ganze von Showrunner und Regisseur Philipp Kadelbach, den kennt ihr vielleicht noch aus den deutschen schon bekannten Produktionen Nackt unter Wölfen oder Unsere Mütter, Unsere Väter, die waren damals ganz beliebt. Und von Elena Lubaskaya, die zum Beispiel auch schon die Serie Pauline für Disney Plus gemacht hat. Wenn du dich erinnerst, Satans Tochter.
Ich erinnere mich.
Okay. Ich habe mich auch gefreut, dass ich ein paar Leute natürlich aus der Serie kannte, aus dem Cast. Lea Drinder, die hatten wir ja schon zuletzt zum Beispiel in Where's Wanda gesehen.
Ganz toll. Ja. Beste Darstellerin der ganzen Serie hier auch.
Ja, finde ich auch super. Ich habe ihr gern gefolgt. Sie spielt die Bea, die also eigentlich in reicheren Verhältnissen aufgewachsen ist, aber als Journalistin jetzt schon ermittelt, was eigentlich in ihrer Stadt auch los ist und da ihre Verbindungen und Möglichkeiten nutzt. Allerdings leider braucht sie eine Niere war es, glaube ich, die gespendet werden muss und die kann eigentlich nur ihre Schwester geben und das ist auch ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, ob das funktioniert. Und ansonsten haben wir zum Beispiel noch David Schütter im Cast, den ihr wahrscheinlich aus Barbaren oder auch vielen anderen deutschen Produktionen kennt. Der spielt einen Politiker von der AB, von Aufbruch Berlin, wo ich dachte, ja, okay.
Die auch blau sind, die Plakate.
Ja, da kann man durchaus Parallelen zur Gegenwart ziehen bei ihm. Und ansonsten Jördis Triebel kennen wir natürlich auch noch, zum Beispiel aus Dark. Die spielt die Politiker-Mutter von Bea. Und wer sehr viel Spaß hat, wieder über die Stränge zu schlagen in dieser Serie, ist auch Lars Eidinger.
Spielt quasi die gleiche Rolle wie in Babylon Berlin, nur als Vampir.
Stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also er ist ein Vampirsohn der Obervampirin, würde ich jetzt mal so umschreiben, Zeno Gennadi. Und er hat sehr viel Spaß ja mit Gretchenzöpfen oder, oder Rüschenhemden rumzulaufen.
Leicht begleitet, sagen wir mal.
Ja. Genau. Es wird wahrscheinlich als eine Miniserie, zumindest ist es erstmal so angekündigt, soweit ich weiß, bleiben. Kann natürlich verlängert werden, wenn Erfolg da ist. 8 Folgen.
Du hast die noch nicht zu Ende gesehen, die Serie, ne?
Doch, ich habe sie schon zu Ende gesehen, aber ich habe mich danach gefragt, ist das jetzt schon ein Schlusspunkt, mit dem man leben kann oder muss dann noch was kommen, damit man weiter schauen möchte.
Ich hätte große Angst, weil das ist dann wahrscheinlich so wie bei Oderbruch irgendwie auch der Fall. Das war auch eine Vampirserie.
An Oderbruch hatte ich tatsächlich auch
und
gedacht.
Und das hat so ewig gedauert, bis die fertig war. Und diese Serie hier, das ist ja auch, die Dreharbeiten waren, glaube ich, 2024. Ja. Also wenn jetzt eine zweite Staffel bestellt werden würde, dauert das mindestens 3 Jahre, wenn nicht sogar 4, bis wir dann eine neue Staffel kriegen.
Ja, und wenn wir halt in der zweiten Staffel nicht mehr diese interessanten Dreh haben von, was geht da eigentlich vor? Und jetzt.
Oder wir haben den Sophomore Slump, über den du ja einen Podcast gemacht hast gerade erst.
Über die zweiten Staffeln, die nachlassen. Kann es auch bei Disney Plus geben. Mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall mal wieder eine deutsche Genreserie, in die ihr reinschauen könnt und die am 16. September bei Disney Plus startet. City of Blood.
Und dann mache ich weiter.
Bitte.
Mit dem 16. September.
Du hast andere Monster mitgebracht.
Nee, noch nicht.
Nee, noch nicht.
Ich fange erstmal mit was anderem kurz an. Leider ist unser großer Reacher-Fan Andrea heute nicht da. Sonst hätte ich sie nämlich gebeten, euch die Serie einmal aus Fansicht vorzustellen. Aber das mache ich jetzt halt einfach. Es startet Neely bei Amazon am 16.
Hast du schön ausgesprochen. Nicht Neely.
So habe ich es immer ausgesprochen. Dann hat Andrea mich gemaßregelt. Ja, sie heißt Neely. Genau, aber weil Reacher auch nun mal die beliebteste oder eine der beliebtesten Amazon-Serien aktuell ist, wollte ich euch natürlich den Start des Spin-Offs nicht vorenthalten. Genau, die vierte Staffel von Reacher läuft ja gerade aktuell bei Prime Video und direkt zur Ausstrahlung des Staffelfinales bringt Amazon zeitgleich auch das erste Spin-Off der Serie an den Start, direkt mit allen 8 Folgen auf einmal. Und worum geht's? Wie der Titel verrät, steht das Spin-Off ganz im Zeichen von Frances Neely.
Wer ist das, Max? Wenn ich Reacher nicht geguckt habe, musst du mir das erklären.
Ja, die tauchte auch in den bisherigen Reacher-Staffeln schon ein paar Mal auf, ist eine ehemalige Kollegin, Kameradin von Reacher aus seinem militärischen Background und sie arbeitet aber mittlerweile als Privatermittlerin in Chicago, so habe ich das zumindest verstanden. Und wie auch die Hauptserie erzählt die Staffel einen großen Fall, der dann in der Staffel untersucht wird. Konkret geht es um einen jungen Mann namens Tommy, den Neely persönlich kennt und der unter mysteriösen und verdächtigen Umständen auf den Gleisen einer U-Bahn stirbt. Völlig benommen und halbnackt läuft er über U-Bahn-Gleise, aber sie ist der Überzeugung, dass es sich um einen Mord handelt und er das nie gemacht hätte, sich das Leben zu nehmen. Und sie geht dann mit dem Polizisten Detective Hudson Riley, auch ein typischer Detective-Name, auf die Suche nach Hinweisen, die sie dann schließlich zu einer sektenähnlichen Gemeinde auf der Echo Canyon Farm führt, wo Tommy kurz vor seinem Tod lebte. Aber natürlich ahnt sie noch nicht, dass das Ganze erst der Beginn einer großen Verschwörung ist. Und da wird bestimmt viel gehauen und geballert, wenn es bester Reacher-Manier. genau. Also ich denke mal, alle Reacher-Fans, ihr wisst Bescheid, am 16. September, wie lieber Amazon.
Die wichtigste Frage für Reacher-Fans ist natürlich wahrscheinlich, wird Alan Ritchson da vorbeischauen oder nicht?
Ja.
Okay.
Es gab also allein die ersten Bilder, die veröffentlicht wurden zur Serie.
Da war er schon drauf.
Kommt vorbei,
ihr kriegt ihn.
Wahrscheinlich so ein Cameo in der ersten Folge oder so, mal schauen.
Ja, um es irgendwie einzubinden ins Hauptfranchise, das wäre sinnvoll auf jeden Fall.
Ja.
Gut, nachdem ich vorhin schon vorausgegriffen habe, geht es jetzt aber wieder um Monster.
Genau, Neely war nicht das Monster, sondern das neue Monster ist, Ryan Murphy ist das Monster, was zurückkehrt diesen Monat.
Das Serienmonster Ryan Murphy.
Genau, am 17. September kommt Monster, die Geschichte von Lizzie Borden zu Netflix. Vorfreude wäre jetzt übertrieben bei mir, aber ich glaube, das könnte ein großer Start werden, vor allem wenn wir auf die Vergangenheit dieser Serie zurückblicken. Das Ganze ist nämlich die große von Ian Brennan und Ryan Murphy erdachte Killer-Anthologieserie, die jetzt mittlerweile dann schon 4 Miniserien umfasst. Und nach Jeffrey Dahmer, den Menendez-Brüdern und Ed Gein widmet sich jetzt die 4. Serie der Geschichte von Lizzie Borden. Da komme ich gleich noch zu. Und wie schon die Ed Gein-Serie letztes Jahr, wird auch diese wieder nur von Ian Brennan als Showrunner geleitet. Also gibt Ryan Murphy doch nicht die Schuld. Der ist nur peripher als Producer beteiligt.
Ich find's immer noch so, ich habe diesen Namen in meinem Kopf immer noch mit Glee verknüpft.
Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal das große Revival.
Bitte.
Mal schauen. Also worum geht es? Das Ganze spielt im späten 19. Jahrhundert und beleuchtet die Geschichte einer jungen Frau namens Lizzie Borden, die echt existiert hat und die mutmaßlich ihre Eltern mit einer Axt ermordet haben soll und später bei einem Gerichtsprozess jedoch freigesprochen wurde. Und wie es aussieht, wird diese Serie einen ähnlichen Weg einschlagen wie die Ed Gein-Serie, indem sie mehr eine fiktionale und erfundene Story erzählt, die jetzt keinen Realitätsanspruch hat. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich viele Spekulationen und Theorien gibt und keine eindeutigen Antworten, was damals so wirklich passiert ist.
Das erinnert mich sehr. Ich habe von der dritten Staffel nur eine Folge geschaut und da gab es eine Nazi-Frau, die auf einem Pferd durch die Gegend geritten ist. War auch sehr alles sehr ausgedacht, oder?
Ja, das war Vicky Creep. Vicky Creep, ja. Genau, die spielt auch in dieser Serie wieder mit. Zwei Rollen spielt sie sogar. Genau, und ich bin mal gespannt, inwiefern diese Serienversion sich dann von anderen Verfilmungen von Lizzie Bordens Geschichte unterscheiden wird, weil es gibt etliche.
Ja.
Zum Beispiel gab es einen TV-Film und dann eine TV-Serie mit Christina Ritchie.
Genau, wollte gerade sagen, da war doch eine Ex-Axtmörderin mit Christina Ritchie.
Genau, es gab einen Spielfilm, der hieß nur Lizzie mit Chloe Sevigny und Kristen Stewart. In eine ähnliche Richtung wie der geht auch dieser hier, dass das Ganze so eine queere Love Story ist. Natural Born Killers vielleicht, wer weiß. Genau, was die Serie halt anders macht, ist einerseits geht es halt auch hier um dieses lesbische Verhältnis zwischen Lizzie Borden und dem Dienstmädchen Bridget Sullivan. Lizzie Borden wird hier gespielt von Ella Beatty, die Tochter von Annette Bening und Warren Beatty.
Wo hat sie mitgespielt? Kann man sie irgendwo herkennen?
Nee, ich kenne sie überhaupt nicht. Nee, okay. Das Gesicht kommt mir auch völlig unbekannt vor. Ich kenne nur Annette Bening aus Dutton Ranch. Jetzt.
Oh, bitte. Die arme Annette Bening.
Und in Lucky hat sie auch gerade mitgespielt in der Apple TV-Serie.
Ja gut, aber Warren Beatty war ja in Bonnie und Clyde. Insofern passt das dann wieder.
Passt dann wieder. Ja. Genau, und die Bridget Sullivan wird gespielt von Vicky Krebs.
Okay.
Allerdings macht die Serie auch einen Schlenker zu anderen weiblichen Serienkillerinnen. Vielleicht, damit sie wieder den Titel Serienkiller-Serie sich verdienen kann, weil wenn man zwei Personen ermordet, ist man noch kein Serienkiller.
Nur ein Doppelkiller.
Das war schon das Phänomen der zweiten Staffel.
Ja, ja.
Genau, unter anderem geht es auch um Blutgräfin Elizabeth Bathory.
Ja, von der habe ich auch schon gehört. Es gibt ja nicht so viele bekannte weibliche Serienkiller.
Die auch von Vicky Krebs gespielt wird.
Nein.
Es wird verwirrend. Oder auch die Serienkillerin Eileen Wuornos. Ja, aus den 80ern oder 90ern war das. Die wird gespielt von Sarah Paulson.
Okay.
Und in dieser Version dichtet die Serie ihr, glaube ich, so eine Inspiration durch Lizzie Borden an, die aber, glaube ich, nicht belegt ist. Aber das Gleiche haben sie ja auch mit Ed Gein gemacht, wie er angeblich alle mögliche Hollywood-Filme und Regisseure inspiriert hat.
Psycho.
Genau. Genau, und monstertypisch gibt es auch hier wieder eine namhafte Besetzung. Neben den bereits genannten werden zum Beispiel die Borden-Eltern gespielt von Rebecca Hall und Charlie Hunnam.
Ach, der ist auch wieder dabei.
Der ist wieder dabei,
okay, er hat so viel Freude gehabt als Ed Gein, dass er dachte, ich brauche noch mehr Lampen, die ich basteln kann.
Genau, und Lizzie Bordens Schwester wird gespielt von Billy Lord. Da freue ich mich sehr drauf.
Da ist jetzt doch, da schwappt viel American Horror Story rein, habe ich das Gefühl, so mit Sarah Paulson und Billy Lord,
Wenn wir schon keine American Horror Story diesen Monat bekommen in Deutschland.
Ja, dann wenigstens Monster.
Genau, insgesamt sind es 8 Folgen. Ich werde es auf jeden Fall gucken, aber nachdem ich die Ed Gein-Serie letztes Jahr sehr enttäuscht hatte, sind meine Erwartungen jetzt nicht so hoch. Mal schauen.
Ja, weißt du, wie viele Folgen ich davon schauen werde?
Keine.
Null. Oh, ich habe es gerade so über irgendwie dieses True Crime schon wieder eine aufbereitete, schreckliche Geschichte.
Die auch überhaupt nicht wahr ist.
Ja. Ja, genau, also diese, ich weiß auch nicht, warum mich diese wahre Geschichte-Anbindung immer so nervt. Da gucke ich mir dann lieber so fiktive Gangster an, wie in der nächsten Serie, die ich mitgebracht habe. Nämlich Mobland kehrt zurück am 18. September oder mit dem deutschen Familientitel Familie bis aufs Blut. Bei Paramount Plus ist es soweit. Und das ist ja eine moderne Gangster-Serie, die letztes Jahr erst gestartet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also noch gar nicht so lange her. Oder vielleicht auch das Jahr davor. Egal. Auf jeden Fall fühlt es sich noch nicht so lange an. Und es ging um die Harrigans, die Londoner Unterwelt mitbestimmen als großes Crime-Syndikat. Angeführt von Conrad Harrigan, gespielt von Pierce Brosnan. Und seiner eiskalten Gattin Maeve, gespielt von Helen Mirren. In einer düsteren Helen Mirren-Rolle. Und natürlich Anführer der Serie quasi war auch so ein bisschen die rechte Hand und der Fixer der Harrigans, Harry D'Souza, gespielt von Tom Hardy, der natürlich das Aushängeschild von Mobland ist. Und da in Staffel 1 das Ganze recht schnell oder auch über mehrere Folgen eskaliert ist, sind wir jetzt in Staffel 2 in einer Situation, wo die Luft brennt, wenn man so möchte. Also die Vorherrschaft in Londons Norden haben sich die Helgans zwar bewahrt, aber ihr Drogengeschäft mit Fentanyl und Heroin ist irgendwie dahin. Und außerdem ist die Familie so innerlich getrennt zerschnitten. Der von Paddy Considine gespielte Sohn Kevin hatte sich ja so gegen seinen Vater gewandt und der korrupte Polizist Colin Tattershall, gespielt von Toby Jones, ist zwar in Rente, aber noch lange nicht fertig. Und neu dazu kommt jetzt in Staffel 2, worüber ich mich freue, der kriminelle Player Frankie, der ja noch recht undurchsichtig ist, aber er wird gespielt von Johnny Flynn, den man vielleicht kennt aus The Outfit oder Emma oder als neuen Serien Mr. Malfoy. mal gucken, was sie mit ihm anstellen. Genau. Staffel 2 war ja hinter den Kulissen von etwas Drama bestimmt. Das hast du vielleicht auch mitbekommen, Max, oder hast du das komplett ausgeblendet, was
ich
da
weiß,
passiert ist?
Es gab Beef mit Tom Hardy.
Genau. Es sah ja kurz so aus, als wäre Tom Hardy ausgeschieden.
Aber da ging es um die dritte Staffel.
Das ging schon um die dritte?
Ja, das war nach der zweiten Staffel.
Die haben die einfach so hintereinander weggedreht. Dann habe ich das durcheinander geworfen. Okay. Genau. Aber um euch da zu beruhigen, er ist wieder zurückgekommen. Sie haben sich irgendwie hinter den Kulissen geeinigt, aber da sah es kurz so aus, als würde Mobland in Schwierigkeiten stecken. Haben jetzt aber ihre Streitigkeiten beigelegt und so kann ganz problemlos jetzt
auch eine dritte Staffel noch kommen.
Genau. wird wahrscheinlich auch. Es war ja sehr erfolgreich damals bei Paramount Plus.
Ich habe geschaut, es war letztes Jahr, als sie gestartet.
Ah ja, sehr gut. Dann habe ich das richtig im Kopf gehabt. Erschaffen natürlich von Ronan Bennett, den ihr vielleicht kennt aus den Serien Top. Der hat auch Top Boy gemacht oder The Day of the Jackal. Was du wahrscheinlich immer noch nicht geschaut
Nein.
hast, Max. Ah, Asche auf dein Haupt. Und ich glaube, dich als verifizierten Guy Ritchie-Verächter wird bestimmt nicht freuen, dass Guy Ritchie auch zurückkehrt, um die ersten zwei Folgen von Staffel 2 zu inszenieren.
Soll er mal machen.
Du guckst es dir nicht an. Ich werde bestimmt mal wieder reinschauen, ob die Serie mich da packt. Auch wenn ich jetzt nicht so viele Gangster-Serien schaue. Mal schauen. Es sind auf jeden Fall wieder 10 Folgen. Also da hat man lange mit zu tun dann auch bei Paramount Plus, wenn es dann auch wie gewohnt wöchentlich ausgestrahlt wird.
Ich gucke lieber die zweite Staffel einer anderen Serie.
Ja.
Und zwar ab dem 19. September bei Magenta TV, Outlander Blood of My Blood. Das Spin-off zur historischen Zeitreise-Drama-Serie.
Wir haben halt
Outlander.
Wir haben halt irgendwie viel Blut im Titel, habe ich so gefühlt. City of Blood, Mobland, Familie bis aufs Blut und jetzt Outlander Blood of
Hier
My Blood.
Hier fließt nur nicht
Hier
so viel Blut.
Hier fließt es nicht so, genau. Da ist es nur symbolisch als Familienbeziehung.
Genau, also während die Hauptserie Outlander ja dafür bekannt war, Fans mit langen Wartepausen zu quälen, die unter Fans ja immer gerne Droughtlander genannt wurde, kehrte das Spin-off jetzt schon ein Jahr nach dem Start zurück.
Nice.
Genau, und es fühlt sich aber doch ein bisschen komisch an, finde ich, weil erst vor wenigen Monaten ist Outlander ja erst beendet worden, nach 8 Staffeln. Und nach dem Abschied, jetzt geht's direkt wieder zurück in diese Serienwelt. Ich freue mich trotzdem riesig. Ich war von der ersten Staffel letztes Jahr total positiv überrascht, weil sie mir so die Atmosphäre früherer Outlander-Staffeln zurückgegeben hat, mit diesem historischen Setting in Schottland. Ich konnte mit dem Amerika-Setting nicht so viel anfangen. Den Highlands und ganz vielen...
Den Schottenröcken.
Genau, ganz viel Tatern und ganz viele Gefühle. Und also nochmal grob, worum geht es überhaupt? Also in Outlander Blood of My Blood wird die Vorgeschichte der jeweiligen Eltern von Jamie und Claire erzählt. Mit einem großen Twist. Denn in der Originalserie wurde ja immer angenommen, dass Claires Eltern, also die Hauptfigur von Outlander, dass ihre Eltern Julia und Henry in ihrer Kindheit bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Aber in Wahrheit wurden sie durch die Zeit aus dem 20. Jahrhundert gerissen und in das Jahr 1714 transportiert, und dort wurden sie dann auch noch in die Geschichte der späteren Eltern von Jamie, Ellen MacKenzie und Brian Fraser involviert. Es ist crazy.
Ja, danke Steinkreis.
Und das macht das Prequel oder beziehungsweise Spin-off, kann man ja auch sagen, für mich so spannend, weil auf der einen Seite haben wir natürlich so ein paar, die Frasers, da wissen wir den Ausgang der Geschichte längst. Wobei es natürlich dann auch ganz viele nostalgische Gastauftritte gibt von jüngeren Versionen bekannter Figuren. Und auf der anderen Seite haben wir aber so zwei völlige Wildcards mit Claires Eltern, wo völlig offen ist, wohin ihre Story führen wird. Weil es auch so kaum Ansatzpunkte gibt in der Hauptserie, was aus denen geworden ist später, ob die überhaupt noch leben. Lebten die noch, als Claire das erste Mal durch die Zeit gereist ist? Was ist aus Claires Bruder geworden, der ja da geboren wurde in der Vergangenheit, der ja auch anscheinend mit Jamie verwandt ist, weil er ja quasi adoptiert wurde von Jamies Vater, Großvater.
Zum Glück nicht blutsverwandt, nicht Blood of my Blood.
Vielleicht ist das ja diese ominöse Verwandtschaft aus Frankreich, die immer eine Rolle spielt. Mal schauen. Abgeschlossen war die Story natürlich noch nicht nach Staffel 1. Deswegen kriegt ihr jetzt auch noch einen kleinen Ausblick auf Staffel 2. Also Achtung, jetzt folgen ganz kurz Spoiler für das Ende von Staffel 1.
Falls ihr Staffel 1 nicht gesehen habt.
Genau. Spoiler, Spoiler. Jetzt geht's los. Also im Verlauf der ersten Staffel waren Julia und Henry ja im 18. Jahrhundert voneinander getrennt. Und am Ende fanden sie wieder zueinander und wollten gemeinsam mit ihrem kürzlich geborenen Sohn an den Steinkreis von Cracknadoon wieder zurück in ihre Zeit, zurück in die 20er Jahre reisen. Was wir aber schon aus dem Trailer wissen, das gelingt nur Henry. Julia und ihr Kind bleiben zurück. Die schaffen das, der Steinkreis akzeptiert sie nicht.
Ja, Mist.
Haben sie wahrscheinlich keine Edelsteine dabei, aber das wissen sie noch nicht, dass sie die brauchen. Und er landet in der Zukunft und wird dort direkt in eine Heilanstalt gesperrt. Weil natürlich ihm niemand Glauben schenken will.
Was? Keine Zeitreisen existieren?
Und er muss dann halt ja irgendwie einen Weg rausfinden, während Julia und ihr Kind wieder zurück zum finsteren Lord Lovat müssen, mit dem sie ja unfreiwillig verheiratet wurde.
Mhm, ich erinnere mich.
Genau. Und auch für Ellen und Brian gibt es kein Happy End. denn die Clans der Highlands wurden am Ende der ersten Staffel mit Signalfeuern zum Kampf aufgerufen. Gerade erst fanden sie zusammen und wollten eigentlich gemeinsam durchbrennen. Doch jetzt steht die historische Rebellion des Jakobitenaufstands von 1715 bevor. Kommt euch vielleicht bekannt vor, weil in Outlander gab es auch einen Jakobitenaufstand.
Aber die gab es ja zum Glück alle paar Jahrzehnte mal.
Genau, genau. Und der ging, glaube ich, auch nicht so gut aus. Genau, und der wird dieses junge Paar natürlich wieder auseinanderbringen und ihre Familien in eine Rebellion stürzen, bei der jeder sich dann auf eine Seite schlagen muss. Viele Clan-Intrigen und ich freue mich super drauf. Dreck und Tartan gibt es ganz viel.
Sehr gut.
Ich bin gehypt. Es gibt 10 neue Folgen wieder ab 19. September. Immer samstags eine neue Folge.
Samstags?
Ist auch ungewöhnlich.
Ja.
Bis zum 21. November. Wird uns durch den Herbst begleiten.
Ja, bringt uns bis Weihnachten ran, würde ich sagen.
Schön regnerisches Schottland.
Ja.
So, und dann kommen wir zum 20. September.
Ja, da reise ich nicht ganz so weit in der Zeit zurück, nur in die 1970er. Da kommt zu MGM Plus die Serie American Hostage, ein starbesetztes Geiseldrama nach wahren Begebenheiten, beziehungsweise auch nach dem gleichnamigen Podcast dazu, American Hostage. Es geht um eine wahre Begebenheit, die sich in Indianapolis im Jahr 1977 ereignete. Da wurde nämlich der beliebte Radioreporter Fred Heckman, der ja eine Sendung hat, die alle gerne hören, kontaktiert von einem unerwarteten Anrufer, nämlich dem Geiselnehmer Tony Caritzis, der mitten in einer Krisensituation steckt und verlangt, dass Fred kommt und ihn interviewt. so wird dann diese Geiselnahme reingezogen. Da hat dieser Herr Caritzis seinen Hypothekenmakler entführt oder in seiner Gewalt und eine selbstgebastelte Schrotflinte ihm per Drahtschlinge um den Hals gelegt mit also einem Trigger, der auslöst, wenn man ihn anschießt. Und wenn euch das bekannt vorkommt, dann habt ihr vielleicht den Film Dead Man's Wire gesehen mit Bill Skarsgård und Decker Montgomery aus Stranger Things. Der hat die Geschichte nämlich auch schon mal aufgearbeitet. Da wurde Fred Temple übrigens gespielt von Colman Domingo. Hier wird er gespielt von John Hamm. Ganz, ganz andere Interpretation. Und im Trailer sieht man schon, das ist so eine richtige 70er-Sepia-Bilder-Serie, historisch Perspektive, die jetzt aber allerdings ihre Perspektive halt zu dem Radioreporter mehr verschiebt als zu dem Geiselnehmer selbst. Und John Hamm hat witzigerweise diese Rolle schon in dem Thriller-Podcast, dem diese Serie zugrunde liegt, gespielt. Wurde jetzt also nochmal in derselben Rolle besetzt, wenn man so möchte. Nur die anderen im Cast sind andere. Da spielt zum Beispiel Giovanni Ribisi, kennst du wahrscheinlich aus Avatar oder anderen Filmen, den Tony Caritzis. Du freust dich wahrscheinlich über William Jackson Harper aus The Good Place, der dabei ist. Und Mireille Enos aus World War Z oder Jonathan Tucker aus The Wounds schauen auch noch vorbei. Und der Serienschöpfer ist Sean Ryan, der hat zum Beispiel The Shield oder SWAT oder The Night Agent, also so eine knallharten Serien gemacht, zusammen mit Aileen Myers, die auch bei Night Agent dabei war. Ja, sind 8 Folgen und die Serie American Hostage wird als Anthologieserie jetzt schon geführt, also so mit der Option von, da könnten wahrscheinlich weitere Geiselnamen in Amerika unter American Hostage aufgegriffen werden. Erinnert mich ein bisschen stark, vielleicht so ein Trittbrettfahrer, an American Crime Story oder American Sports Story, American Horror Story.
American Hostage Story.
Genau, Hauptsache American ist davor und dann kann man einfach jede Staffel was Neues erzählen, sofern sie natürlich Erfolg hat. Genau, ab 20. September bei MGM Plus, zum Beispiel als Amazon-Channel abonnierbar.
Mhm.
Genau.
Ich habe noch eine Serie, die auch in den 70ern spielt.
Oh.
Ja. Am 22.09. Startet die neue Staffel von Dark Winds. Ich glaube, Der Wind des Bösen mit dem deutschen Zusatztitel.
Okay, habe ich das noch nicht gehört?
Ich nenne sie einfach Dark Winds jetzt bei RTL Plus. Und das ist eine Serie, die meines Empfinden nach immer noch viel zu unbekannt ist und weshalb ich sie euch jetzt wärmstens ans Herz legen möchte. Das Ganze ist nämlich eine Crime-Thriller-Serie des US-Senders AMC auf Basis der Leaphorn und Chi-Romane von Tony Hillerman. Und erschaffen wurde sie von Graham Rowland, der auch hinter den im nächsten Jahr startenden Cyberpunk-Serie Neuromancer steckt. Hm. Und das Besondere an Dark Winds ist schon mal das Setting. Sie spielt in den 70er Jahren und hauptsächlich im Reservatsgebiet des Navajo-Stammes, wo unterschiedliche Verbrechen aufgeklärt werden müssen. Und im Zentrum stehen die drei Polizisten der Navajo Tribal Police, einmal Hauptcharakter Joe Leaphorn, dann sein Deputy Jim Chi, der zu Beginn noch so ein eingeschleuster Undercover-FBI-Agent ist, und die Polizistin Bernadette. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich der Serie eine Chance gegeben hatte. Ich glaube auch erst vorletztes Jahr oder Anfang letztes Jahr. Hab dann aber direkt 3 Staffeln am Stück durchgebinged. Die haben auch nur so je 6 bis 8 Folgen, die Staffeln.
Oh, okay.
Also es geht sehr, sehr schnell rum. Und sie ist sehr, sehr bingeable, kann ich sagen. Und was ich an der Serie so toll finde, ist, dass jede Staffel zum einen natürlich einen so in sich geschlossenen Fall behandelt, aber mit jeweils anderen Gaststars auch und so einem auch komplett anderen Vibe. Mhm. Also mal ist eine Staffel komplett rau und geerdet und eine Staffel später ziehen dann so Mystizismus und übernatürliche Elemente spielen dann plötzlich eine Rolle. Ganz, ganz interessant. Also je nachdem, ob man jetzt mit übernatürlichen Sachen was anfangen kann, sagt man, dann guck mal halt die nächste Staffel, da ist es wieder weg.
So. Ja.
Und thematisch ist sie halt auch sehr, sehr spannend, die Serie, mit ihrem Blick auf die Native Americans und die Ausbeutung durch Weiße und die Kultur der Navajos. Und die große Stärke von Dark Winds sind aber die Figuren. Die sind unglaublich toll geschrieben, entwickeln sich mit jeder Staffel weiter. Also nach 2, 3 Staffeln hatte ich schon das Gefühl, als ob ich schon irgendwie 5 bis 10 Jahre mit denen verbracht hätte.
Ja, ja.
Ganz, ganz toll. Und das ist auch etwas so, was für mich so eine gute Serie auszeichnen sollte. Und das Beste ist, es gibt auch gar keine große Einstiegshürde, jetzt die ersten 3 Staffeln zu streamen. Die gibt es nämlich nicht nur bei RTL Plus, sondern auch bei Netflix. Da könnt ihr die ersten 3 Staffeln direkt am Stück durchsnacken. Und die 4. Staffel mit 8, 9 Folgen kommt jetzt aber erstmal zu RTL Plus im September. Und darin spielt unter anderem Franka Potente, eine durchgeknallte deutsche Killerin.
Okay.
Und es gibt auch einen Gastauftritt des letztes Jahr verstorbenen Udo Kier, der spielt den Vater dieser Killerin.
Ein deutscher Einschlag.
Deutscher Einschlag in dieser Staffel.
Valley oder
es gibt immer crazy Gastauftritte in den Staffeln. Und noch ein Fast Fact, zu den ausführenden Produzenten der Serie gehören George R. R. Martin.
Was?
Und der mittlerweile leider auch verstorbene Robert Redford. Die beiden haben die mitproduziert. Robert Redford natürlich, weil er auch in der Vergangenheit schon mehrere Filmadaptionen der Buchreihe mitproduziert hat. Und die beiden haben auch, ich glaube, ist es Staffel 4 oder Staffel 3 gewesen, auch einen ganz kurzen Cameo haben sie sogar, die
wow,
beiden.
Okay. Also die steht wirklich auch schon lange auf meiner Liste, weil immer ich nur gute Sachen davon höre, aber
ja,
irgendwie, ich glaube, ich muss mich da jetzt mal ransetzen.
Man muss sich irgendwann mal einmal überwinden.
Ja, ja.
Und dann mag man sie.
Sehr schön.
5. Staffel kommt übrigens nächstes Jahr. Also es ist so eine Serie, wo jetzt, glaube ich, jedes Jahr eine Staffel kommt.
Okay, und ist dann danach Schluss oder weiß man nicht, kann auch ewig
weiterlaufen? Das kann noch ewig weitersehen.
Okay, sehr gut.
Und dann mache ich jetzt weiter.
Mhm.
Am 23. September bei Apple TV kommt eine neue Comedy-Serie und sie heißt Brothers. Die hatten wir schon in unserer Vorschau auf die Highlights. der zweiten Jahreshälfte vorgestellt. Das mache ich jetzt nochmal kurz. Die Hauptrollen spielen Matthew McConaughey und Woody Harrelson als fiktionale Versionen ihrer selbst. Und inspiriert ist die Serienhandlung von ihrer seit Ende der 90er bestehenden Freundschaft und dem abgefahrenen Gerücht, dass sie vielleicht sogar tatsächlich verwandt sein könnten.
Der Trailer stellt dann auch mal so ihre Jugendfotos gegenüber und denkt, ja, ja stimmt, die sehen sich sehr ähnlich.
Oder auf dem Poster steht auch basierend auf einem wahren Gerücht.
Ja, das finde ich auch gut.
Und das war es dann aber durchgestrichen.
Ja.
Genau, und worum geht es? Also eines Tages fällt die Hochzeit von Woody Harrelsons Tochter ins Wasser und er muss seine Familie dringend ablenken. Also setzt er sich mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in einen Wohnwagen und fährt für einen Familientrip auf die Ranch seines besten Freundes Matthew McConaughey in Texas. Dort rutscht Matthews angetrunkener Mutter Marmek, ganz toller Name, gegenüber Woody jedoch heraus, dass sie einst eine Affäre mit Woodys Vater hatte und die beiden vielleicht sogar Brüder sein könnten deswegen, weil das um die Entstehung herum von Matthew McConaughey passiert ist. Das streitet sie am nächsten Tag natürlich alles ab, ist nie passiert, hat sie nie gesagt und Woody begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit, aber seinem besten Freund kann er davon erstmal nichts erzählen, denn der hat alle Hände voll damit zu tun, für das Amt des Gouverneurs von Texas zu kandidieren. Und sein ganzes politisches Image basiert natürlich auf diesem großen Vermächtnis seines Vaters Big Mac.
Das klingt großartig.
Klingt großartig. Und eines steht fest, wo Matthew und Woody sind, da ist Chaos vorprogrammiert. Los geht's am 23. September bei Apple TV und es sind insgesamt 8 Folgen, die wöchentlich erscheinen bis zum 4. November. Dein Vorfreude-Level, wo pegelt es sich ein?
Ich bin dabei. Wenn sofort die Serie da ist, gucke ich da rein.
Big Mac und Marmek, wollen sie sofort sehen.
Ja, große Namen, die da auf jeden Fall dran geknüpft sind, sehr schön. Einen großen Namen habe ich auch an meine nächste Serie geknüpft, obwohl da vielleicht jetzt nicht so viele bekannte Stars mitspielen. Das ist am 24.09. Meine traurigen Toten, was bei Netflix startet. Im spanischen Original Mis Muertos Tristes oder international My Sad Dad. Nicht wie der Dad, sondern wie die Toten, der Dad. Es ist eine Horror-Drama-Serie und der berühmte Name dahinter ist Pablo Larraín. Den kennt ihr vielleicht, ein chilenischer Filmemacher, der sehr schon auf viel aufgestiegen ist und auch natürlich auch englischsprachige Sachen macht. Zum Beispiel, ich glaube, am berühmtesten ist so seine, ich nenne sie mal Frauentrilogie, nämlich ja. Jackie, Spencer und Maria, also Jackie Kennedy, Lady Di und die Maria Callas, gespielt jeweils von Natalie Portman, Kristen Stewart und Angelina Jolie. Und davor hat er auch so recht berühmte spanische Sachen gemacht wie Neruda oder No.
Und jetzt macht er Horror.
Jetzt macht er Horror einfach mal. Mal gucken. Der kann wahrscheinlich alles, der Herr. 4 Folgen. Er hat selbst Regie geführt bei allen. Und mit seiner Hauptdarstellerin Mercedes Morán hat er auch schon bei Neruda zusammengearbeitet. Das Ganze basiert auf Kurzgeschichten von der Schriftstellerin Maria Enriquez. Die titelgebende Kurzgeschichte logischerweise Meine traurigen Toten und 3 weitere. Und wir folgen einer argentinischen Ärztin, die auch schon 60 ist, Emma, die ist in Rente, besitzt allerdings eine besondere Gabe, die in der Rente jetzt nicht so zuträglich ist. Sie kann nämlich Menschen oder beziehungsweise Geister nicht nur sehen, sondern auch hören. Und ja, diese titelgebenden traurigen Toten, die wollen natürlich was von ihr. Und deswegen, ja, muss sie da leider immer mal wieder aktiv werden, kann die nicht immer so ausblenden, also auch eine Gabe mit belastenden Nebenwirkungen und privat ist dann auch leider ihre Mutter immer noch an ihrer Seite, obwohl die natürlich auch schon verstorben ist, was natürlich nicht die beste Situation ist, weil klar will man seine Mutter an der Seite, aber wenn man sie tot an seiner Seite, ja, genau. Also es kommt zu einer Verkettung unglücklicher Umstände und 3 Jugendliche aus der Nachbarschaft werden ermordet und das tritt dann eine Untersuchung los, bei der auch sie eine Rolle spielt. Für mich klingt das so ein bisschen wie Medium oder Ghost Whisperer, nur halt mit vielleicht mit ein bisschen höheren Ziel, so weil dann die Welt der Lebenden und der Toten tatsächlich auch zu kollidieren droht. Mhm. Mal gucken, was da passiert. Ja, wie gesagt, 4 Folgen. Es gibt leider noch keinen Trailer, ist dann aber auch als Miniserie geführt, kann man dann halt hoffentlich auch schön wegschauen.
Wenn nicht jede Folge 1,5 Stunden geht.
Das wissen wir leider noch nicht, genau, aber mal schauen, was der Herr Larraín da angestellt hat mit Meine traurigen Toten bei Netflix ab 24. September.
Und dann habe ich noch eine letzte Serie. Die 3. Berlin-Serie dieses Podcast.
Stimmt, wir haben heute viele Berlin-Serien bei.
Und zwar bei HBO Max 4 Blocks Zero. Das ist die 2. deutsche HBO-Originalserie nach Banksters. Und ein Prequel zu der beliebten Gangster-Serie Four Blocks, die schon vor knapp 7 Jahren nach 3 Staffeln beendet wurde. Und Four Blocks war damals ein Riesenhit, quasi ein deutsches Sopranos. Bei Moviepilot hält die eine Community-Wertung von 7,8 bei fast 2000 Bewertungen.
Wow.
Also das könnte jetzt auch schon, dass da jetzt etwas Neues kommt aus diesem Universum, könnte ein großes Ding werden. Und in Four Blocks ging es ja um den Gangster Tony Hamadi und seine Clan-Geschäfte in Berlin-Neukölln. Und das Prequel macht jetzt einen Zeitsprung zurück in die 90er Jahre und folgt den Hamadis, die angeführt von Papa Malik frisch aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet sind und sich dann zwischen Ausgrenzung und Bürokratie in Berlin ein neues Leben aufzubauen versuchen. Als aber Maliks Schwager aus dem Knast kommt und in das Leben der Familie tritt, werden die Hamadis in die Welt der Kriminalität hineingezogen. Der Beginn von allem.
Die Stunde Null, die wahrscheinlich im Titel auch genau. Hier wieder geschrieben ist. Nicht Godzilla Minus One, sondern Four Blocks Zero.
Genau, und im Prinzip folgen wir dann der Origin Story, wie die Hamadis zum mächtigsten Clan Neuköllns wurden und vielleicht wie aus einem jungen Mann namens Ali später ein gewisser Tony wird.
Also der Pate irgendwie auch so ein Stück weit, ne?
Oh Gott. Genau, insgesamt sind es 8 Folgen, die kommen wöchentlich immer freitags. Ich habe vor Blocks damals komplett geschaut, aber Gangster-Serien sind jetzt halt auch nicht so mein Genre, wie ihr wisst, weshalb ich das Prequel wahrscheinlich eher nicht schauen werde.
Ich werde wahrscheinlich mal reinschauen, mal gucken, ob mich das packt oder nicht. Da es in den 90ern spielt, werden wahrscheinlich von den alten Stars keine zurückkehren, nee. Oder? Gibt es da irgendwelche Voraus-Rückblenden-Konstruktionen?
Nee, ne? Ich glaube nicht.
Und ist ja auch jetzt auch eine neue, ganz neue Produktion, weil von HBO Max ja direkt als deutsche Produktion in Auftrag gegeben.
Also genau, die Originalschöpfer der Originalserie sind auch gar nicht involviert, soweit ich weiß.
Okay, okay.
Schauen wir mal. So, damit sind wir aber durch mit unserer Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war der ein oder andere interessante Titel für euch dabei, für die Merkliste. In den Shownotes findet ihr dann nochmal alle Titel mit Startdatum, wo ihr sie streamen könnt. Und das waren natürlich längst nicht alle sehenswerte Serien.
Max kann es sich nicht verkneifen.
Ich muss jetzt überziehen.
Er muss euch noch ein paar Sachen an den Kopf knallen, was auch noch startet, falls ihr die ersten Staffeln gesehen habt.
Ja, es passiert einfach so viel im September. Deshalb habe ich jetzt noch ein paar weitere interessante Starts als Liste mitgebracht zum Abschluss, die ich jetzt nicht näher grob vorstelle, sondern nur kurz. Also jetzt nichts von meiner Liste. Am 3. September kommt die 2. Staffel von The Gentlemen zu Netflix für alle Guy Ritchie-Fans.
War sehr beliebt damals, ja.
Am 10. September startet bei Sky und 13th Street CIA, das ist ein Spin-off der Serie FBI. Diesmal mit Lucifer-Star Tom Ellis als CIA-Agent.
Mhm.
Dann kommt am 14. September Serial Cleaner in ZDF zum Stream. Das ist eine deutsche Adaption der Serie The Cleaning Lady, beziehungsweise der argentinischen Vorgängerserie. Dann kommt am 16. September die 6. Staffel von Slow Horses zu Apple TV.
Yay, unbedingt anschauen, kann ich empfehlen.
Genau, wir haben diese fantastische Serie natürlich nicht vergessen, sondern widmen ihr nochmal eine extra Kurzfolge.
Könnt ihr euch freuen auf eine Wochenendfolge.
Genau, am 16.9. kommt auch die 2. Staffel von The Paper, das ist dieses The Office Spin-off gewesen zu Sky. Dann kommt die 2. Staffel von Stranger Things, Tales of 85, am 17. September zu Netflix.
Da hatten wir doch gerade erst die erste Staffel.
Wird jetzt noch rausgehauen, die letzte Staffel. Dann ist auch noch ganz frisch dazugekommen, am 21. September bei HBO Max, Youth. Das ist eine neue Comedy-Serie von Sharon Horgan, die unter anderem Serien wie Catastrophe oder Bad Sisters gemacht hat. Dann kommt am 25. September zu Netflix Das letzte Problem. Also wenn ihr jetzt noch mehr nach Esthers Agatha Christie-Tipp noch mehr Whodunit-Krimis sehen wollt, das ist eine spanische Whodunit-Krimiserie, in der ein Sherlock-Holmes-Schauspieler einen Mord aufklären will. Und dann jetzt noch das Beste zum Schluss. Am 30. September kommt die 2. Staffel von Adults zu Disney Plus. Eine ganz fantastische Sitcom über eine chaotische Gruppe von Gen Z-Freunden. Und hier ärgere ich mich, dass unsere 15 Titel schon feststanden, weil ich gestern diese 2. Staffel gesehen habe und ich liebe sie.
Okay, okay. Na gut, Max, dann mal in einem Rückblick einen Tipp irgendwann wieder.
Ja, so. Jetzt wieder Luft holen, das war's.
Jetzt aber Schluss, jetzt machen wir Schluss hier, Max.
Danke dir für die Serien, die du mitgebracht hast.
Gerne.
Euch vielen Dank fürs Zuhören und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.